Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin auf insertmoin.de. Und heute Morgen habe ich einen Gast am Start, und zwar den guten Daniel Flegel. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Grüß dich, Daniel Flegel. Klick, klack, klick, klack. Da geht alles durchs Hirn bei unseren Hörern und sie suchen den Namen ab. Aber du warst bei uns bisher noch nicht zu Gast.
Das ist richtig. Heute das erste Mal und ich bin ganz stolz und auch ein bisschen aufgeregt.
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 Kannst du ein paar Worte zu dir sagen?
Ja klar, ich bin der Daniel, wie du schon gesagt hast, komme aus Köln und schreibe jetzt seit mittlerweile 6 Jahren für xboxdynasty.de. Ist ein Online-Magazin für Xbox 360 und Xbox One.
Xbox Dynasty ist auf jeden Fall ein Begriff, ne? Also schon 6 Jahre. Gibt's das seit 6 Jahren oder bist du seit 6 Jahren dabei?
Xbox Dynasty gibt's schon länger. Ich bin jetzt selber seit 6 Jahren dabei und habe mich dann in der Zeit so zum Haus- und Hoftester gemausert. Also alles, was reinkommt, geht quasi direkt, wird an mich weitergeleitet und landet dann auf meinem Schreibtisch.
Also die Leute sehen grüne Symbole. das kriegt der Daniel auf jeden Fall.
Genau.
Das ist gut. Xbox Dynasty. Daniel, ich habe ja auch gerade, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gerade überlegt, der Name ist so bekannt. Aber ja, natürlich, Xbox Dynasty ist natürlich schon ziemlich ein Begriff eigentlich, ne? Also unter den Xbox-Seiten sicherlich eine der ältesten, wenn nicht die älteste eigentlich, oder? Von den deutschen Seiten.
Genau, ob es jetzt ob es genau die älteste ist, kann ich jetzt nicht sagen. Da wird der Tobi, unser Chef, mich wahrscheinlich jetzt steinigen. Weißt du das nicht? Aber ich glaube, es ist mit einer der ältesten, ja.
Du kannst ja hier an diesem Montagmorgen auch einfach mal auf den Tisch hauen. Dann ist einfach behaupten frech.
Genau. Xbox Dynasty seit 1863.
Damals. Ja. Wann kam die erste Xbox raus? Ich glaube 2001, oder?
Genau, müsste so um den Dreh gewesen sein.
Ja. Krass. Ja, du bist ja hier mal ein richtiges Urgestein hier am Start. Nur normalerweise sind hier einige auch noch so jung. Und das Spiel, über das wir heute reden, kommt eigentlich auch von einem Entwickler, das auch für die allererste Xbox schon entwickelt hat, nämlich von Ninja Theory. Die haben nämlich damals das Kung Fu Chaos gemacht. Kennst du das noch?
Ist mir zwar ein Begriff, aber ich hab's leider selber noch nie gespielt.
War so eine
Schande.
Schade, unbedingt nachholen. Gerade auf der ersten Xbox eins der absoluten Highlights war so ein 4-Spieler-Koop Brawler, wo alle 4 Leute sich gleichzeitig auf dem Bildschirm durch so Filmsets geprügelt haben. Das war sehr lustig und hat den Grundstein im Prinzip von Ninja Theory's Karriere gelegt, die dann später bekannter geworden sind mit Titeln wie Heavenly Sword oder ganz besonders Enslaved, Odyssey to the West. Und die haben eine Neuauflage zu Devil May Cry gemacht, das vor 2 Jahren rausgekommen ist. Und das Thema heute ist die Neuauflage von der Neuauflage. Nämlich die Devil May Cry Definitive Edition, die jetzt jüngst für PS4 und Xbox One erschienen ist. Und wenn ich das so vorwegnehme, dann für beide sind ziemlich begeistert, oder?
Auf jeden Fall. Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich heute hier der Jubelperser werde, weil dieses Spiel so genial geworden ist. Ich meine, das 2013er Original war auch schon genial, aber die Xbox One-Version jetzt in meinem Fall legt noch mal ein paar Schippen drauf.
2003 ist es rausgekommen, ne? Anfang des Jahres irgendwie, direkt im Januar, da kann ich mich noch gut dran erinnern, als es draußen noch dunkel war und du jetzt nicht damit gerechnet hast, dass das Spielejahr gleich mit so einem Kracher losgeht. Da hat Capcom Devil May Cry released und ich habe das damals auch absolut geliebt irgendwie. Und ich weiß, woran ich mich, also ich glaube, worüber wir zuerst sprechen müssen, bevor wir überhaupt zu diesem Spiel kommen, ist erstmal dieser ganze Aufschrei von den Fans.
Das auf jeden Fall.
Kannst du vielleicht ein paar Worte dazu sagen? Das ist bestimmt noch gut im Kopf, oder?
Genau, also es gab halt eben damals die Ankündigung, ich glaube 2010 war das, dass ein neuer Devil May Cry Teil rauskommen soll. Und es erst in die Richtung ging, dass viele dachten, es kommt dann eben Devil May Cry 5 raus, was dann eben diese ganze Saga um Dante nochmal weiterspinnt, bis dann eben angekündigt wurde, dass es dann doch ein Reboot des Originals wird. Also witzigerweise ja, glaube ich, so zum gleichen Zeitpunkt, als Tomb Raider in die gleiche Richtung gegangen ist. Mhm. Und dann wurde eben dieser neue Hauptcharakter vorgestellt, der auch Dante hieß, aber der eben so ganz anders war als der Dante, den man damals kannte.
Mhm.
Nämlich statt dem ja so ein bisschen leicht depressiv wirkenden, angegrauten Herren zu so einem Jüngling mit Emo-Frisur und feinerem Unterhemd, der sich dann eben nicht nur durch die Gegend schnetzelte, sondern auch von einer Dame zur nächsten hangelte, wenn man sich das so erlauben darf zu sagen.
Das stimmt. Also es war ein frecher Penner. Wenn man das einfach mal salopp über die Bühne bringen möchte. Es war er war halt schon, ich will nicht sagen Arschloch, aber er hat sich so schon ein bisschen in diese Richtung entwickelt, war halt frech und so. Also immer das Herz am rechten Fleck. Aber er war halt schon, ihm war alles irgendwie ein bisschen egal und er war halt sehr, sehr, sehr vorlaut und hatte ein entsprechendes Mundwerk und hat auf viele Sachen auch sehr brüsk geantwortet und so. Und es war halt eben nicht so dieser obercoole, stylische Typ, so im Prinzip der männliche Bayonetta von früher mit diesem weißen Haaren, sondern eher halt so ein, also man könnte sich den eigentlich eher in so einer Rockband vorstellen als Leadsänger.
Genau, entweder das oder, sag ich mal, die freche Dorfjugend, die mit dem Moped durch die Gassen fährt und die Kühe auf der Weide umschubst. Ich glaube, so von der Art und Weise her ist auch so ein bisschen drauf.
Aber der kurioserweise größte Stein des Anstoßes war ja tatsächlich dann die Frisur. Denn Dante hatte diese weißen Haare und er hat jetzt halt im Neuen so eine ganz schlichte, schwarze, unauffällige Haare wie ein Bub eben so. Also da ist nichts besonders Auffälliges dran. Und es gibt, das geht sogar so weit, dass das Spiel in völliger Selbstironie dem Dante in einer Zwischensequenz so eine vorbeifliegende Brücke einmal kurz aufsetzt und der diese dann im Spiegel sieht und sagt so, nee, auf keinen Fall. und dann halt einfach weiterkämpft, so als Gag. Und das hat die Leute so aufgeregt. Die haben, also die Fans, die Ultra-Fans sind, der hat auf die Palme gegangen und gesagt, das geht nicht, man kann diesen Charakter nicht verändern. Und also man wollte einfach nur im Fremdscham versinken, als man den ganzen Blödsinn gelesen hat.
Das auf jeden Fall. Also ich nenne es ja liebevoll die Marco-Reus-Frisur, die er jetzt trägt. Ich finde es auch super geil, wie sie es aufgegriffen haben, weil es gab ja damals sogar eine Petition, dass sie gesagt haben, hier bringt die weißen Haare zurück oder irgendwie sowas in die Richtung. Und dann eben mit dieser Fuck You-Mentalität ranzugehen und direkt so in einer der ersten Szenen ihm das Ding auf den Kopf zu setzen und wie er sich dann im Spiegel betrachtet. Und ich glaube, im Englischen sagt er dann not in a million years oder irgendwie sowas.
Genau.
Und einfach weitermacht.
Also sehr großartige Szene. Hat die Leidenschaft einiger, also da war die Leidenschaft bei einigen Fans wohl so groß, die war halt sehr ungesund und das hat dem Spiel dann auch zu dem Release-Zeitpunkt auch nicht so richtig gut getan, weil das war dann überschattet von diesen Sprüchen. Also Fans waren dann sehr skeptisch, wollten dieses Spiel nicht aufnehmen. Und das färbt sich dann entsprechend drauf ab und so der Mega-Verkauferfolg war Devil May Cry jetzt leider nicht. Und das ist gerade im Fall von Ninja Fury ein bisschen schade, weil die hatten bisher noch nie so den Mega-Erfolg, obwohl die sind eigentlich längst verdient haben. Weil Odyssey to West, Enslaved, das war halt auch ein finanzieller Flop. Und das kann man guckt sich das an und fragt sich, warum zum Teufel? Weil dieses Spiel halt, also allein Enslaved ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele und ich verstehe überhaupt nicht, wie das so am Publikum vorbeiziehen konnte, weil es halt, wenn man halt da drin ist und das einmal gespielt hat und die Charaktere kennengelernt hat, dann kann man nicht anders sein als ergriffen. Und man wünscht sich eigentlich für Ninja Fury, dass die irgendwann mal diesen Mega-Erfolg haben. Und als Devil May Cry rauskam, habe ich gedacht, okay, jetzt haben sie ja halt diese Marke und das muss ja unbedingt was werden, so. Und der Mega-Erfolg ist halt total ausgeblieben, weshalb sie jetzt dieses, in Anführungsstrichen, High-Budget-Indie-Game machen. Wie heißt das nochmal? Da gibt's auf PlayStation immer diese Trailer, so irgendwie so ein PlayStation-exklusives Spiel. Leider den Titel jetzt vergessen. Auch wieder mit so einer Kämpferfrau wie bei Heavenly Sword.
Das ist ja nicht so mein Metier.
Ja, genau.
Falsche Abteilung.
Jetzt frage ich den Xbox-Mann, was zu Sony spielen. Aber
wir gucken ja auch immer über den Tellerrand hinaus, aber namentlich habe ich es jetzt leider
nicht. Habe ich jetzt auch nicht parat, nicht. Fällt mir bestimmt ein, schreibe ich dann im Blogpost. Aber jedenfalls, das Devil May Cry hat nicht so diesen Erfolg gekriegt und deswegen freut es mich umso sehr, dass es jetzt mit der Definitive Edition, mit so einer technischen Neuauflage, mit einem Port im Prinzip, nochmal eine neue Chance bekommt. Und verdammt nochmal, Wenn ihr das hört, dann holt euch dieses Spiel. Denn Devil May Cry fand ich jetzt persönlich war eins der frischesten und ideenreichsten Brawler, die ich so in den letzten Jahren gespielt habe.
Definitiv, das sehe ich genauso. Also es ist ja vom Grundprinzip immer sehr ähnlich in den verschiedenen Leveln, in den verschiedenen Abschnitten, aber die schaffen es trotzdem, da immer noch abwechslungsreiche Elemente reinzubringen und das ist so verdammt geil durchgestylt von vorne bis hinten, dass das jede Sekunde ein Genuss ist.
Echt, also dieses Spiel fängt an. Du weißt nicht mal, wo du bist. Du weißt, kennst nicht mal Dante. Und dann fängt dieses Spiel sofort an, dich in so eine Zwischenwelt zu schmeißen, in so eine Art Limbus. Und sofort hast du so eine Mischung aus, weil ich kennt ja den Film Wächter der Nacht, den russischen Film. Da gibt's ja auch so eine Art Zwischenwelt oder vielleicht kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie bei Silent Hill. Nur, dass dass es super abgedreht ist mit so wabernden Flächen im Hintergrund. Und das spielt alles auf so einem Freizeitpark und die Geschwindigkeit verschnellert sich so. Also die Zeit spielt so verrückt, dass dann zum Beispiel so bewegliche Elemente einfach stehen bleiben oder sich schneller drehen. Wie zum Beispiel Karussells, die drehen halt die ganze Zeit wie so Kreisel. Und das kann man kaum beschreiben, aber dieses Gefühl von verzerrten Optiken, verzerrten Welten, das packen sie sofort zusammen mit obergeiler Progressive Rock Musik irgendwie. Nee, warte, was ist das für ein Genre? Wer macht die nochmal?
Ich bin da immer was, was Untergenres im Metal-Bereich angeht. Das ist immer so ein bisschen schwierig.
Es ist so leicht.
Wenn man ja auch keinem auf die Füße dreht, wenn man jetzt sagt, das ist Death Metal und da sagt aber einer, nee, das ist aber Speed Thrash Metal oder irgendwie sowas.
Progressive Rock wäre in dem Fall ja auch nicht richtig. Aber ja, es ist so eine Mischung aus Industrial und also elektronischen Klängen und Rock. Jetzt überlege ich gerade. Auch ein ziemlich bekannter Musiker, der damit gemacht hat.
Ja, beziehungsweise in der Szene wahrscheinlich auch eine ziemlich bekannte Band, aber ich habe sie jetzt leider auch nicht parat.
Ich google mal unauffällig. Mann, es ist Montagmorgen. Ey, da funktioniert das Gehirn einfach noch nicht so gut. Aber jedenfalls diese Mischung, das Spiel holt dich sofort ab. Also die schaffen es halt irgendwie direkt in den ersten Minuten, die Steuerung sehr, sehr gut zu erklären. Ohne dass oder du kannst halt auch die ganzen Tutorials vorher ausschalten, wenn du das selber rausfinden möchtest. Aber es ist halt nie zu viel am Anfang. Und dich sofort in so eine Welt reinzuführen, die auf der einen Seite total absurd ist, aber doch relativ plausibel irgendwie wirkt, weil sie dich halt Stück für Stück da irgendwie reinführen. Und ich habe selten so einen geilen Einstieg in ein Spiel gesehen. Und so geht das halt irgendwie weiter. Also die visuellen Ideen hören eigentlich überhaupt gar nicht auf.
Das Schöne oder der Kniff an der ganzen Sache ist ja auch, dass es ja teilweise in der realen Welt spielt, aber diese Action-Parts für dich eigentlich immer erst losgehen, wenn du in diesen Limbus gezerrt wirst. Und die echte Welt ist witzigerweise so total grau und hat sehr scharfe Kontraste. Und sobald du in diesen Limbus gezogen wirst, wird es auf einmal total bunt und lebendig. Also eigentlich witzigerweise genau das Gegenteil von dem, was man erwartet. Normalerweise denkst du ja, wenn du in eine Vorhülle gezogen wirst, da ist alles trist grau und mit Tod überschattet. Aber witzigerweise sind diese Realparts wirklich komplett ja gräulich gestaltet und im Limbus hast du so eine Farbenpracht, dass du dir denkst, wow, wo bin ich denn hier gelandet und hier will ich gar nicht mehr raus eigentlich.
Ja, normalerweise ist das ja in solchen Spielen immer umgekehrt, ne, dass die Hölle halt irgendwie grau, trist und so ein bisschen an so ein Kriegsszenario erinnert und die Realität total schön, aber bei Devil May Cry
Wir machen es einfach mal andersrum.
Und jetzt habe ich gerade nachgeguckt, unauffällig, es ist Combi Christ?
Ach genau, ja.
Die sind relativ bekannt und Neusia. So heißt die Band.
Steht da auch das Genre zufälligerweise?
Nee, dummerweise nicht.
Okay.
Aber es ist so eine Elektro-Rock-Mischung. Ändert durchaus ein bisschen an Nine Inch Nails oder so. Industrial Rock heißt es, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Und aber ich komme da auch mal durcheinander. Ich bin immer verwirrt, wenn ich in Musikzeitschriften reinlese und dann die Genrebezeichnungen lese, dann denke ich immer so, er hat noch nie gehört.
Genau. Aber witzigerweise erfindet ja jede neue Band auch irgendein neues Genre.
Genau.
Entsprechend gibt es wahrscheinlich einen ganzen Katalog mittlerweile.
Braucht man einen eigenen Duden dafür. Aber sie passt perfekt zu Devil May Cry. Also vorher war es ja auch schon sehr rockig bei den älteren Teilen. Die halt in Japan entstanden sind. Und da hat es ja auch entsprechend gepasst, aber da war es halt schon eher die Heavy-Metal-Richtung, glaube ich. Und hier wird es halt ein bisschen moderner in dem Sinne, dass das halt auch elektronische Elemente drin sind, aber es passt perfekt. Ey, da gibt's diesen einen Level, der spielt in einer Diskothek.
Genau.
Leck mich am Arsch, ist der geil. Das ist, willst du den kurz beschreiben?
Ich weiß jetzt nicht, ob wir schon zu viel verraten wollen, wen man da eigentlich abpassen möchte. Nö,
brauchen wir nicht, aber okay. Wie es optisch aussieht zum Beispiel.
Okay, also du kommst in diese Diskothek und es ist eigentlich so, sagen wir mal, wenn du in Berlin in irgendeinen Club gehst, ist es wahrscheinlich ähnlich, also viel Schwarzlicht, bunt, tanzende Menschen, bis sich das auf einmal alles dreht und du eben in diesen Limbus gezerrt wirst. Und witzigerweise ist dieser Level ja, hat gar nicht einen Stil, sondern es ändert sich ja zwischendurch immer noch ein bisschen, dass dann auf einmal wirklich wieder alles bunt wird, die Boxen aus den Verankerungen gerissen werden und dir entgegenpulsieren, überall Stroboskoplichter. Die Feinde, die eigentlich vorher normal zu sehen waren, werden dann auch immer so ein bisschen in Schwarzlicht getaucht. Also es ist sowohl visuell als auch dann eben von der Musik her auch nochmal echt super Sache. Da geht's auch natürlich dann wieder dementsprechend in den Level angepasst, auch ein bisschen Richtung Techno, House. Und ich glaube, das kommt ja auch noch so ein bisschen zum Tragen, ne, was dann noch im Hintergrund läuft.
Also etwas Musik dann, ja genau, also schon ein bisschen mehr diesem visuellen Stil angepasst, aber es funktioniert total gut. Und auch, also die Art und Weise, und das ist ja auch so ein Element, das sich durch so diese ganze visuelle Gestaltung zieht, wie die Welten sich zusammensetzen, also auseinanderziehen, zusammensetzen, wie die Realität im Prinzip verzerrt wird. Das ist etwas, das muss man unbedingt mal gesehen haben. Das ist schon am Anfang sehr geil, auf diesem Freizeitpark, weil dann irgendwie Sachen zu Boden knallen, mit einer Luft einfrieren und sich dann zu was Neuem formieren und auch, und das geht halt das ganze Spiel hindurch, also vor dir öffnen sich irgendwelche Wege, in diesem Disco-Level transformiert sich der Boden die ganze Zeit, du kommst in Räume, die dann plötzlich größer werden, kleiner werden, sich verformen, dann, das ist super abgefahren. Und das Beste an dieser Definitive Edition ist, dass es alles noch mal viel besser aussieht. Also die vor 2 Jahren war es schon beeindruckend, aber jetzt mit diesen 60 Frames und der höheren Auflösung, das ist eine Wonne. Also das Art-Design ist so gut, dass es im Prinzip völlig gereicht hat, die Auflösung ein bisschen zu erhöhen und die Frames hochzustellen, also im Prinzip die volle Leistung der Konsolen auszunutzen. Die mussten eigentlich nichts anderes machen, außer das zu tun, weil das Spiel war damals schon so gut gestaltet, dass es heute locker flockig mithält.
Und sogar auf der Xbox One in 1080p.
Abgefahren.
Ja, es geht. Und witzigerweise sieht es meiner Meinung nach, obwohl es eigentlich jetzt schon 2 Jahre auf dem Buckel hat, mit der höheren Auflösung immer noch besser aus, als so manches neues Spiel, was jetzt für die neue Konsolengeneration auf den Markt kommt.
Ja, absolut. Also ich finde vor allen Dingen, und da können wir ja so langsam auch zum Spiel übergleiten, weil
im wahrsten Sinne des Wortes,
diese Animation auch von Dante und den ganzen Charakteren sind ja auch so super fluffig. Also ist halt natürlich ein Brawler und ist halt eine flüssige Bewegung und auch irgendwie eine optische Ästhetik, eine bestimmte Kinetik ist da absolut erforderlich. Und aber das hat Ninja Fury ja schon damals bei Heavenly Sword gezeigt, dass sie es total gut drauf haben, solche Sachen. Und Devil May Cry spielt sich auf der einen Seite sehr direkt und in Anführungsstrichen ehrlich. Also alle deine Eingaben, die du machst, die kommen auch an. Und du hast das direkte Gefühl von Kontrolle. Und auf der anderen Seite ist dieses optische Feedback total gut durch die sehr smoothen Bewegungen.
Genau, es geht super sauber ineinander über. Die Animationen sind unglaublich flüssig. Das ist aber, denke ich, auch was so ein Spiel dann auch braucht, weil, wie du schon gesagt hast, es lebt eben davon, dass die Eingaben direkt sind. Du hast ja viele Combo-Angriffe mit den verschiedenen Waffen, die dir zur Verfügung stehen. Und dann muss das natürlich auch funktionieren. Und dadurch, dass es jetzt auch noch 60 Frames pro Sekunde hat, läuft das natürlich dann auch nochmal eine Ecke flüssiger, als es vorher schon lief. Und dementsprechend macht es noch mehr Spaß, da sich durch die Horden zu schnetzeln mit den verschiedenen Angriffen.
So, dieses Kombosystem, hat dich das, wie ist das bei dir angekommen? Bist du da direkt gut mit eingestiegen oder musstest du dich erst einarbeiten?
Also was das Spiel ja sehr gut macht, ist, dass es dir nicht direkt alles zur Verfügung stellt, sondern dir nach Schritt für Schritt quasi die erforderlichen Instrumente in die Hand gibt, also die Waffen nach und nach freischaltet. Ich habe aber, sag ich mal, bei den ersten zwei Waffen war es noch vollkommen in Ordnung von den Kombos her, aber als dann halt noch die dritte Waffe dazu kam, das war schon ein bisschen schwierig von der Koordination her, dann auf einmal zu sagen, ich versuche dann jetzt nochmal irgendwie eine dritte Waffe mit dazu zu nehmen oder eine dritte Kombo mit einer zusätzlichen Schultertaste. Ich habe am Anfang ziemlich abgestunken, muss ich ehrlich gestehen.
ist ein Kombosystem mit, ich glaube, 4 Waffen, ne? Oder mehr. Also du kannst 4 auf jeden Fall mal direkt auswählen.
Genau.
Und der Witz ist, also du kannst wie bei sehr vielen japanischen Brawlern, also der kommt jetzt zwar aus Großbritannien, aber das ist ja im Herzen immer noch die japanische Serie. Und da war das schon immer so bei Devil May Cry, dass man Gegner so in die Luft schleudern kann. Das ist so dieser Move. Also jetzt länger eine Taste gedrückt, dann springt Nate nach oben, zieht den Gegner mit und du kannst den in der Luft weiter bearbeiten. So dieses super stylische, geile, wie nennt man das? On-the-fly-System.
Genau.
Und das Coole ist, dass du also Sonderwaffen dabei hast neben deinem Schwert und du kannst während einer Kombination aber auch immer jederzeit deine Waffen wechseln. Und du hast einen Kombometer, der dann mitzählt und ja auch solche Sachen bewertet und deine Punktzahl multipliziert. Und das ist so, wenn man es vielleicht zum ersten Mal spielt und sich ein bisschen mehr auf die, also eigentlich ganz cool erzählte Geschichte halt auch konzentriert, dann auch nicht so wichtig, aber das Spiel bietet dir gerade in der Definitive Edition 1000 Möglichkeiten, dein so auf Skill zu spielen. Also du hast halt natürlich den Leichtmittel-Schwer-Modus und kannst darüber hinaus noch so einen Nightmare-Modus, glaube ich, irgendwie auswählen, also einen sehr schweren Modus. Mhm. Und dann gibt's da noch so neue Kampfarenen, die dazu gekommen sind für die Leute, die einfach nur die Kombos trainieren wollen. Und das ist halt beeindruckend, finde ich, dass es halt trotzdem, also trotz des Eye-Candy, trotz der schönen Optik und allen ganzen Drum und Dran, aber auch halt im Spiel immer noch so gut funktioniert und so viel Tiefe hat, dass es absolut kritikfrei an der Stelle ist.
Definitiv. Das ist ja auch ein großer Pluspunkt, was Devil May Cry so motivierend macht. Mhm. Eben dadurch, dass du zwar immer eine ähnliche Abfolge hast, also du bewegst dich ja in den Leveln quasi von einer kleinen Arena zur nächsten sozusagen. Also du wirst ja immer in bestimmten Abschnitten quasi vom Rest des Levels abgetrennt. Dir stellen sich die dunklen Mächte sozusagen in den Weg und du darfst erst wieder weiter, wenn du alles weggemetzelt hast, was sich dir da in den Weg stellt. Und dadurch, dass du eben diese verschiedenen Kombo-Möglichkeiten hast, ist es eben auch sehr motivierend. Also ich würde jetzt spontan behaupten, ich habe, glaube ich, keinen Kampf so geführt wie den anderen. Mhm. Dadurch, dass du eben verschiedene Gegnertypen hast, die verschieden bearbeitet werden müssen. Und dadurch, dass du eben diese verschiedenen Möglichkeiten hast, ist es eben sehr motivierend und es wird eigentlich nie langweilig.
Also im Prinzip haben sie da auch auf Fans, also auf Kritik von Fans oder von Leuten reagiert, die halt auch was im Spiel auszusetzen hatten. Und also hinzugekommen, ich musste mir jetzt gerade eine Feature-Liste aufmachen, weil das doch noch eine Menge ist. Ja, das ist echt eine Menge zugekommen. Also erstmal für viele Leute ist halt wichtig, dass man das in Manual Target Lock dazu gekommen ist. Das war eine Kritik von einigen Spielern aus dem ersten Teil, dass sie dass sie dieses Anvisieren des Gegners nicht selber kontrollieren konnten. Das hat dann halt immer selber gemacht. Das hat mich persönlich überhaupt gar nicht gestört. Ich war dann halt so in diesem Flow drin. Ich weiß nicht, wie geht's dir da?
Wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ob du das überhaupt genutzt hast, weil ich habe es, glaube ich, mal 1-2 Mal ausprobiert, weil ich einen von diesen kleinen Engelsviechern am Himmel erwischen wollte, aber ansonsten habe ich einfach drauf losgehauen.
Ja, ich auch. Also sicherlich für die ein oder anderen Fans eine super, super Ergänzung. Was aber interessant ist, sind diese super Modis. Also es gibt einen Gods Must Die Modus, der ultimative Schwierigkeitsgrad steht hier. Also Gegner spawnen direkt in der stärksten Stufe. Es gibt so verschiedene Status-Effekte bei denen und das nennt sich hier Devil Trigger Mode. Und da sind sie halt besonders stark. Es gibt halt so einen Modus und es können keine Items benutzt werden und es gibt auch keine Orbs, die du einsammeln kannst. Dann gibt es einen Must-Style Mode. Da musst du zwingend jeden Gegner mit Style töten. Also geht gar nicht anders. Also wenn du jetzt einfach nur so Standard-Aktionen durchführst, das hilft dir nicht weiter. Du musst einfach also so gut wie möglich und so stylisch wie möglich spielen. Und dann gibt's einen Turbo-Mode. Da wird das Spiel um 20% schneller. Und nochmal einen Hardcore-Mode, der sich von dem Balancing an den alten Devil May Cry Spielen orientiert irgendwie. Und jetzt bin ich da auch selber ein bisschen überfragt. Du kratzt bestimmt auch im Kopf. Aber es gibt eine Menge. Und ein bisschen Zeug dazu. Der DLC ist halt auch mit dabei und all dieses Zeug. Also es ist so ziemlich das Komplettpaket, dürfte man sagen.
Genau. Ist halt die Frage, ob sich das dann für Besitzer der Vorversion lohnt, wenn sie jetzt nicht unbedingt ein grafisches Update haben wollen, weil die Modi, die dazugekommen sind, sich natürlich dann eher so an die Hardcore-Fans richten, sag ich mal.
Ja, es kommt drauf an, ob man das Spiel vielleicht nochmal spielen will und halt einfach die bestmögliche, also wenn man die bestmögliche Fassung sehen möchte, dann denke ich schon. Also es ist ja, schöner wird das Spiel nicht aussehen. Ich denke auf dem PC. Das auf jeden Fall. Also es sei denn, man hat auf dem PC gespielt natürlich, ne? Also das ist natürlich die Ausnahme. Der Devil May Cry ist ja auch auf dem PC erschienen, soweit ich weiß. Und die Leute, die halt vorwiegend am PC spielen und mit dieser Version auch zufrieden sind, die brauchen diese Dev-Edition auf gar keinen Fall, weil die haben im Prinzip dasselbe schon vor 2 Jahren gehabt.
Genau. Es sei denn, die sagen natürlich, das war ihnen damals zu einfach und sie wollen jetzt halt natürlich nochmal den ultimativen Kick haben. Das kann natürlich auch sein.
Ja, genau, den super, super Hardcore Double Trouble Modus irgendwie durchspielen und sich dann Bauchpinseln. Ich hab's geschafft.
Genau. Und dann 1 Million Klicks bei YouTube abholen, wenn man das Ganze dann noch mitschneidet.
Ja, genau. Pick it or didn't happen. Zählt ja auch bei Walkthroughs. Und aber interessant wird das für die Leute sein, die nur die Konsole, also in Anführungsstrichen nur die Konsolenversion damals gespielt haben und sich jetzt denken, okay, ich würde das gerne nochmal spielen. Also es wird ja zum reduzierten Preis angeboten, da kann man vielleicht noch ein bisschen warten. Oder also für die Leute, die es halt nicht kennen, aber halt auch ein bisschen was mit Broadhead anfangen können, die müssen das unbedingt ausprobieren. Also eine ganz dicke Empfehlung von mir. Wir haben halt auch einen Cast damals dazu gemacht, wir waren damals auch schon sehr begeistert davon. Und dass jetzt nochmal so eine neue Chance im Prinzip bekommt, das hat mich sehr, sehr gefreut.
Mich auch. Also ich hoffe auch, dass jetzt die Zeit gekommen ist, wo die Gamer da draußen den neuen Dante auch annehmen, weil ja, so schlecht man ihn am Anfang auch eigentlich auch finden mag, er entwickelt sich ja auch über das Spiel hinweg. Also man merkt ja auch so ein bisschen, warum er so ist, wie er ist. Und man entdeckt ja auch klischee-typisch dann auch so ein bisschen die weichen Seiten, die er hat. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass er dann jetzt eine neue Chance bekommt und dass Ninja Theory dann eben auch die Früchte der Arbeit ernten kann, die sie eigentlich schon 2013 abgeliefert haben.
Wie fandst du denn, ohne zu spoilern, so die Geschichte? Also fandst du das okay, wie es gemacht war?
Ich fand sie gut. Also ist natürlich, sag ich mal, in den Grundzügen eben so ein bisschen klischeehaft, aber ich fand sie sowohl von den Charakteren her gut erzählt, als auch ja, von den verschiedenen Welten, von den verschiedenen Leveln, die es da zu durchlaufen gibt. Die Endgegner sind super genial. Oh ja. Also ich habe, glaube ich, selten in dem Spiel wirklich solche Bossgegner gehabt, die ich absolut geil fand. Mhm. Sowohl von der Konzeption her, als eben auch von der Art und Weise, wie sie zu bearbeiten sind. Mhm. Dementsprechend an der Story habe ich eigentlich überhaupt nichts auszusetzen.
Ich eigentlich auch nicht. Also mir hat zwar jetzt von den Ninja Theory Werken Odyssey, links da, Enslaved am besten gefallen. Mhm. Da habe ich mich auch sehr stark mit den Figuren identifizieren können, mit Trip und Monkey. Die beiden sind ja auch sehr aufwendig gespielt worden von Schauspielern. Bei dem neuen Devil May Cry ist, muss ich aber schon sagen, dass die Geschichte halt auch auf ein Maß angepasst wurde, dass man sie auch als Nicht-Devil May Cry-Fan ganz gut nachvollziehen kann. Also das war ja auch immer so vielleicht ein kleineres Problem bei Devil May Cry 4 zum Beispiel, dass man da so das Spiel startet und nicht so wirklich versteht, was hier eigentlich los ist. Und das hat man sich, da hat man sich schon so ein paar dramaturgische Regeln gehalten, damit man da vielleicht ein bisschen besser mit zurechtkommen, obwohl das Ganze halt schon ziemlich abgedreht ist mit Höllenkreaturen und verschiedenen Realitäten und so weiter. Und ich muss sagen, nach einer Zeit ist mir doch die ein oder andere Figur tatsächlich ans Herz gewachsen mit Devil May Cry, was ich so gar nicht erwartet hätte.
Genau, also ich habe eigentlich auch eher damit gerechnet, dass dadurch, dass die Spielzeit ja auch aufs Gameplay angepasst worden ist, eigentlich zu wenig Zeit ist, um sich da mit den Personen zu identifizieren. Aber die Dialoge sind auch wirklich ganz gut geschrieben und dementsprechend die Dramaturgie, die aufkommt, hat mich auf jeden Fall auch dazu bewogen, ab und an so ein kleines Tränchen im Augenwinkel zu haben, wenn es dann da zur Sache ging.
Da hat ja auch der Alex Garland wieder mitgearbeitet, ne? Der Drehbuchautor.
Mhm, genau.
Also zwar nicht alles selber geschrieben, aber war wohl irgendwie als Berater mit an Bord und hat ein bisschen ein Auge drauf gehabt. So. Wer den nicht kennt, der hat sehr viel mit dem Regisseur von Trainspotting und Sunshine gearbeitet. Na, jetzt ist mir der Name wieder entfallen. Danny Boyle, genau. Der hat halt auch, also ein wirklich sehr bekannter Filmemacher. Also Slumdog Millionär ist der bekannteste Film von ihm, aber der hat halt auch ganz viele andere Filme gemacht. Und Alex Garland hat zu relativ vielen Filmen das Drehbuch geschrieben. Sunshine war jetzt einer, der mir spontan einfällt. Ich glaube, 28 Days Later war auch von ihm. Wenn ich mich nicht irre. Also auf jeden Fall jemand, der sein Handwerk versteht. Und der hat halt bei Enslaved schon mitgearbeitet und jetzt bei Devil May Cry hat auch ein Auge drauf gehabt. Und deswegen hat das Skript durchaus Hand und Fuß.
Genau. Also es ist auch vom Grundkonzept her finde ich es auch echt super genial. Gerade diese Geschichte, auch wenn sie jetzt natürlich serienbedingt schon ein bisschen älter ist, aber eben diese Geschichte mit Engeln und Dämonen, die da gegeneinander in die Schlacht ziehen und dass es dann eben diesen Hybrid aus einer Romanze gibt, den man dann selbst steuert, in dem Fall dann eben halt den Dante, hat mich so ein bisschen an die Anime-Serie X erinnert. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt.
X.
War mal, ich glaube, boah, keine Ahnung, wie alt war ich da? Ich glaube, vor 10 Jahren oder sowas lief die mal im Fernsehen. Da ging es auch irgendwie so ein bisschen drum, dass Engel gegen Dämonen kämpfen. Und das war so, hat mich so ein bisschen dran erinnert.
Das ungewollte Kind im Prinzip, ne?
Genau.
Ja, also durchaus ein Thema, was öfter mal aufgegriffen, passt aber gut zu Dante. Also
einmal nicht aufgepasst und dann.
aber passt wirklich gut in dieses Thema rein. Also, cooles Ding. Ich glaube, wir beide empfehlen es, Dicke, ne? 120%. Ja, also damals schon 120%, jetzt müssten es eigentlich 121% sein.
Da kriegst du Ärger.
Krieg ich aber Ärger, ne? Weil wir haben nämlich keinen.
Es gibt nur 120.
Es gibt nur 120. Aber das hat sich das Spiel auch jetzt immer noch richtig verdient. Wirklich ein tolles Ding. Und ich freue mich auch sehr, dass das Capcom die Devil May Cry nochmal so nochmal würdigt. Es kommt im Sommer, kommt nämlich auch Devil May Cry 4 nochmal raus als neue Version. Da bin ich auch mal gespannt, was die da machen. Also das im Prinzip der Teil, der davor erschienen ist und der noch von dem, ich glaube auch von dem japanischen Ur-Team gemacht worden ist, sich aber auch natürlich dann deshalb ein bisschen anders spielt und etwas in eine etwas andere Richtung geht, aber ich bin sehr gespannt. Also das hatten sie aber schon in der Pressemitteilung angekündigt, dass es kommt, auch für beide Konsolen.
Genau, vielleicht gibt es ja auch dann die Staffelübergabe, wenn dann sich dann wirklich rausstellt, dass den Leuten der Reboot besser gefällt, dass es vielleicht dann in Zukunft eher in diese Richtung gehen wird. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir davon noch einen zusätzlichen Teil sehen würden.
Generell neuer Devil May Cry, ja, das wäre geil. Also egal welches, also ob jetzt eher das Reboot-Ding oder das Japanische ist, das würde mich beides freuen.
Genau.
Cool. Dann bedanke ich mich herzlich, dass du an diesem Montagmorgen während ich hier Kaffee schlürfe, zu Gast warst. Ich bin immer noch ein bisschen benommen. Ich reibe mir jetzt noch weiter den Schlaf aus den Augen und wünsche dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte und auch noch einen schönen Tag.
Ebenso. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.